Keine Mauer kann dem Drang nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit standhalten, der in den Herzen der Menschen brennt. Das war für mich am Mittwoch einer der Schlüsselsätze und ich bin da hängen geblieben. Der war ganz am Anfang der Rede von Barack Obama in Berlin. Und er hat sich dabei bezogen auf den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands. Und während er das gesagt hatte, ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, er hat damit eine ganz, ganz tiefe geistliche Wahrheit verkündet. Er hat damit die Ebenbildlichkeit von uns Menschen, die Ebenbildlichkeit Gottes von uns Menschen beschrieben. Gott, der die Erde und uns Menschen geschaffen hat, ist ein Gott der Freiheit. Und deswegen gibt es in uns diese Sehnsucht nach Freiheit. Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, ist ein Gott des Friedens. Und deswegen gibt es uns die Sehnsucht nach Frieden in uns. Gott ist der Gott der Gerechtigkeit. Und deswegen können wir mit Ungerechtigkeit nur ganz schwer umgehen. Der lebendige Gott der Bibel ist auch ein Gott der Liebe und der Großzügigkeit und der Gnade und des Wissens. Das alles in Perfektion. Und das alles lebt in uns als Sehnsucht, als Druck, als Wunsch, als Hoffnung. Aber obwohl das so ist, dass das in uns lebt, tun wir in der Realität häufig genau das Gegenteil von dem, wonach wir uns eigentlich sehnen und was wir eigentlich wollen. Und das ist eine Folge der Zerstörung dieser Ebenbildlichkeit oder der gestörten Beziehung zu Gott. Die Ebenbildlichkeit von uns Menschen hat einen Sprung, wie ein Spiegel, der einen Sprung hat. Und deswegen bleiben diese Sehnsüchte unerfüllt. Einige Sätze später hat Obama die Parallele zwischen der Mauer und unseren Herzen gezogen. Und er hat gesagt, solange es Mauern in unseren Herzen gibt, müssen wir uns mehr anstrengen, um diese Mauern einzureißen. Und dann hat er aufgezählt, Mauern der Ungerechtigkeit, der Verfolgung, der Diskriminierung, der Unterdrückung, des Schmerzens, Stolz, Feindschaft, Misshandlung, Ungleichheit und so weiter. Also auf der einen Seite dieser Wunsch, die Sehnsucht und auf der anderen Seite die Realität und dazwischen häufig ein großer Graben und eine Diskrepanz. Auch Herr Wowereit und Frau Merkel haben sich auf diese Freiheit und auf diese Sehnsucht in unseren Herzen bezogen und alle drei waren sich darin einig, dass das irgendwo tief im Menschen verankert ist. Und die Diskrepanz zwischen der Sehnsucht und der Realität hat sie dazu gebracht, alle drei zu sagen, wir müssen hart daran arbeiten, um Anstrengungen aufbringen, um diese Diskrepanz zu überbrücken und im Idealfall zu schließen. Und da, wo das geschieht, im Großen oder im Kleinen, dort entstehen Helden, der Rosinenbomberpilot, der anwesend war, oder Kennedy, der die Freundschaft gepflegt hat, oder Reagan, der Mr. Gorbatschow aufgefordert hat, die Mauer einzureißen, oder ein Feuerwehrmann, der jemanden aus einem brennenden Haus holt, oder ein besonders fairer Lehrer, der schafft, eine Kluft zu den Schülern zu überbrücken, oder ein großzügiger Geldgeber, der ein soziales Projekt unterstützt. Da passieren ansatzweise solche Dinge. Und dann dachte ich, okay, aber da, wo irgendwelche Helden entstehen, da gibt es auch immer Verlierer, die nicht so gut dastehen. Und schon wieder ist die nächste Ungerechtigkeit irgendwie produziert. Und wieder müssten wir uns mehr anstrengen, um das auszugleichen. Und für mich bleibt die Frage offen, ob durch menschliche Anstrengung wirklich die Welt als Ganzes insgesamt gerechter und besser werden kann. Diese formulierten Visionen, dieser formulierte Anspruch, das zu erreichen, die entsprechen absolut Gottes Idee und Gottes Sehnsucht für unsere Welt, für unser Leben. Aber als Weg dorthin, das zu erreichen, schlägt er etwas ganz anderes vor. Und ich möchte heute nicht einfache oder schnelle Antworten auf wirklich komplexe Fragen anbieten. Aber ich möchte euch einladen, euch zum ersten Mal oder wieder oder intensiver oder mal von der anderen Seite mit diesem Lösungsansatz Gottes auseinanderzusetzen und euch damit zu beschäftigen. Wer die Bibel aufschlägt, und das ist die Grundlage von mittendrin als Kirche, der stellt nach ein paar Seiten fest. Das eigentliche Problem ist gar kein Tun-Problem oder ein Nicht-Tun-Problem. Das eigentliche Problem ist ein Beziehungsproblem. Ein Beziehungsproblem. Jeder einzelne Punkt auf der Problemliste, ob es die Problemliste oder Sorgenliste der Welt ist oder der von unserem Leben oder von deinem Leben, ist eine Folge dieser gestörten Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und wer die Bibel aufschlägt, der ist eigentlich gar nicht überrascht, dass es heute Krieg gibt in dieser Welt, dass es Hungersnöte gibt, dass es Naturkatastrophen gibt, dass es Morde gibt, dass es Ehebruch gibt, dass es Diebstahl, Schmerzen, Krankheit, Egoismus, Stress, das volle Programm bis hin zum Tod. Und das ist Folge, die Bibel nennt es Folge der Sünde, und die direkte Übersetzung von Sünde ist Zielverfehlung. Da hat eine Zielverfehlung stattgefunden. Und das hat dieser Wunsch in uns, das Streben nach Unabhängigkeit und die Trennung von Gott und das selbstgewählte Nein zu Gott, hat als logische Konsequenz immer wieder das Ja zu der Alternative. Das ist bei jeder Entscheidung so. Eine Entscheidung für das eine ist automatisch eine Entscheidung gegen das andere. Und deswegen unterscheiden sich diese beiden Lösungsansätze auch so total voneinander, und ich möchte mir die gerne mit euch zusammen angucken. Bei dem Ansatz, den uns die Politiker hier vorgeschlagen haben, und ich glaube, das ist der, der uns Menschen ganz nahe ist, weil wir gerne etwas machen wollen und weil wir gerne etwas sehen wollen, da steht das Tun vor der Beziehung. Und dann gibt es eben, wenn das Tun gelingt, Erfolg oder Misserfolg. Und dann gibt es Gewinner oder Verlierer und Verlierer. Und dann gibt es Helden und Loser. Und dann entsteht im Vergleichen Stolz, wenn es gut gelungen ist und mich das über andere stellt, oder Neid, wenn ein anderer über mir steht. Es gibt Überlegenheit und Unterlegenheit. Und damit immer wieder produziert das neue, gestörte Beziehungen. Und das ist eine Spirale, die nicht aufhört, beziehungsweise in einer Sackgasse endet. Und wir beschäftigen uns seit Wochen mit einem Mann, der heißt Nehemia. Und der geht in seinem Leben einen ganz anderen Weg. Bei ihm kommt nämlich zuerst die Beziehung und dann das Tun. Und ich glaube, es ist gut, wenn er uns daran erinnert, an diese beiden Möglichkeiten. Und seine wollen wir uns besonders intensiv angucken. Bevor er angefangen hat, etwas zu tun, war seine Beziehung zu Gott. Er hatte richtig was geschafft, wie wir in diesem Bibelabschnitt gelesen haben. Er hätte mächtig stolz sein können auf das, was er hinbekommen hat. Aber was stellt er in dem Moment in den Mittelpunkt? Gott. Die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elul, wahrscheinlich war das Mitte September, nach 52-tägiger Arbeit fertig. Als nun alle unsere Feinde, und die haben wir uns angeguckt, Jerusalem als Stadt war umrundet, umzingelt von Feinden, die versucht haben, dieses Projekt zu zerstören. Als die das gesehen haben, erschraken alle Völker um uns herum. Es entfiel ihnen allen der Mut, denn sie erkannten, was? Dass dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes vollendet worden war. Wir tauchen hier ein in einen geschichtlichen Abschnitt, 455 vor Christus, sehr gut bezeugt, sehr gut belegt. Und die Grundlage dieser Person und die Grundlage von allem, was Nehemia tut, ist seine Überzeugung, dass es einen Gott gibt. Bei dieser Überzeugung gehen viele noch mit und sagen, okay, kann ich mir vorstellen. Er geht aber noch einen Schritt weiter und er sagt, Nehemia ist auch fest davon überzeugt, dass man diesem Gott vertrauen kann. Es sind schon weniger, die das abnicken. Und dann geht er noch weiter und sagt, dass dieser vertrauenswürdige und lebendige Gott etwas mit meinem Leben zu tun haben möchte. Und wenn er mit dem Leben von einem Menschen etwas zu tun haben möchte, schlägt er die Brücke zu uns und sagt, wenn es so einen Gott gibt, wie er in der Bibel beschrieben wird, möchte er nicht nur mit einzelnen Personen, sondern möchte mit jeder Person etwas zu tun haben. Und diese Überzeugung führt dazu, dass Nehemia selbst unter schwersten und schwierigsten Bedingungen, sogar in der Gefangenschaft, an Gott festhält, der ihm in der Gefangenschaft zu einem Leitungsjob verhilft beim König, um ihn aus dieser Leitungsposition zu gebrauchen, sein viel größeres Ziel zu verfolgen. Und natürlich war diese Gefangenschaft nicht toll, das fühlte sich nicht gut an für Nehemia, aber Gott hat sie dazu benutzt, um in seiner Größe etwas Gutes daraus zu machen. Jetzt könnten wir uns fragen, das macht doch gar keinen Sinn, warum lässt Gott erst diese Gefangenschaft zu, um dann jemanden daraus zu befreien und dadurch seine Stärke zu zeigen, er hätte sie doch dann auch gleich verhindern können. Man kann hier auch die Blickrichtung etwas umdrehen und sagen, diese Gefangenschaft war keine Entscheidung Gottes, sondern eine Folge der Entscheidung gegen Gott. Der Menschen gegen Gott und einer Entscheidung mit der Einstellung, wir kommen sehr gut alleine klar. Wir sind nicht so ganz dumm, sind ganz clever, wir können manches, wir kommen alleine klar. Und dann sagt Gott, nein, kommt ihr nicht, vertraut mir, ich hole euch da raus. Und immer hat es Menschen gegeben, die davon überzeugt waren und die andere daran erinnert haben. Und Nehemia war so einer. Er erkennt sein persönliches Leben als Teil von Gottes größerem Plan und er schreibt seine Erfahrungen auf im Tagebuchstil und Gott sorgt dafür, dass diese aufgeschriebenen Erfahrungen in die Bibel kommen und wir heute davon profitieren können. Und diese Einstellung, diese Gedanken, diese Erfahrung, diese Beziehung zu Gott führt dazu, dass Nehemia nicht nur Alltagsinformationen zur Kenntnis nimmt, sondern dass er bestimmten Momenten im Alltag eine besondere Aufmerksamkeit schenkt und sich immer wieder fragt, was könnte das bedeuten? Was könnte Gott damit vorhaben in meinem Leben? Wie könnte das in den größeren Plan eingepasst werden? Wie ist eigentlich Gott? Woher bekomme ich eigentlich Infos über Gott? Und das führt dazu, dass ihn die Info über den Zustand seiner Heimatstadt Jerusalem, die 141 Jahre in Trümmern gelegen hat, ihn berührt, wie ihn nichts zuvor in seinem Leben berührt hat. Und Nehemia fängt an zu klagen und zu weinen und zu fasten und still zu werden und nachzudenken und zu planen und seinen Chef um eine völlig wahnwitzige Unterstützung zu fragen, seinen sicheren Job aufzugeben, umzuziehen, um sich dann in Jerusalem anfeinden zu lassen. Es wurden Attentate geplant auf sein Leben, er war Verleumdungen und Hetzkampagnen ausgesetzt und er hatte mit internen Konflikten zu tun, die er vorher so nicht hatte. All das ist aus seiner und aufgrund seiner Beziehung zu Gott entstanden. Den Momenten, in denen er sich trotz dieser schwierigen Umstände oder gerade weil es so stressig war, die Zeit genommen hat, um zu beten, um zu fragen, wie passt das? Um in Gottes Wort zu lesen, um Stille zu haben, um den Stress auch mal Stress sein zu lassen, um Prioritäten neu zu sortieren. Hätte er auf den Moment gewartet, auf den ich häufig warte, wenn es mal ruhiger ist, werde ich das alles irgendwie angehen, hätte er niemals irgendwas getan. Und deswegen ist meine erste Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte heute, läuft dein Leben im Tun-Modus oder im Beziehungsmodus? Oder als Kompromiss? Im abgesicherten Beziehungsmodus. Tunmodus oder Beziehungsmodus? Oder im abgesicherten Beziehungsmodus? Wir können das relativ leicht selbst überprüfen. Wie gehen wir mit Kritik um? Wie reagieren wir auf plötzliche Planänderungen? Wie gehen wir mit Konflikten um? Mit Mitteilungen, die anders aussehen, als wir sie erwartet haben? Mit Angriffen? Mit Diagnosen, die uns erreichen und völlig auf dem falschen Fuß erwischen, mit überraschenden Informationen und so weiter. Was macht das mit dir? Was macht das mit uns? sagst du zu Gott, konntest du das nicht verhindern, hast du nicht aufgepasst, wenn es dich schon gibt, wie kann es dann all das Elend geben, warum passiert das ausgerechnet mir, immer ich? Oder können wir immer mehr dahin kommen zu sagen, ich verstehe das gerade überhaupt gar nicht. Aber aufgrund unserer Beziehung, aufgrund dessen, wie du dich vorstellst und wie du sagst, dass du bist, Gott, glaube ich dir und vertraue ich dir, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich weiß, du hast den Überblick und du kannst alles, was passiert, dazu verwenden, dass das Beste für mich dabei herauskommt. Das ist Beziehung. Nicht Gott vertrauen, damit ich etwas davon habe, mehr Gewinn, mehr Gehalt, mehr Gesundheit, einen Job, einen Partner, weniger Stress. Ich habe auch meine Frau nicht geheiratet, um an das Erbe meiner Schwiegereltern zu kommen. Das wäre kein Grund. Sondern Gott vertrauen, weil ich in ihm alles habe, was ich brauche. Das ist Beziehung. Und bei Nehemia ist es seine Beziehung zu Gott, die in seinen schwierigen Umständen dazu führt, dass er in 52 Tagen, also weniger als 2 Monaten, die Stadtmauer wieder aufbaut, die 141 Jahre in Trümmern gelegen hat. Und er wurde dabei angegriffen und verfolgt und verleumdet und gestalkt und gedisst und erpresst und was nicht alles. Aber selbst unter all diesen Umständen ist für ihn seine Beziehung zu Gott das Wichtigste. Er weiß, Gott hat die Verantwortung. Er weiß, es war seine Idee. Er weiß, er hat mich dazu berufen, das zu tun. Ich bin sein Helfer. Aber egal, was passiert, ich kann ihm vertrauen. Und diese Haltung ist es, die bei Skeptikern, bei Feinden, bei Gegnern zum Umdenken führt und sie erkennen, dieses Werk ist nicht nur durch diesen Mann entstanden, sondern das ist durch die Hilfe eines lebendigen Gottes zu seinem Ziel gekommen. Und mit dem Aufbau dieser Mauer in Jerusalem baut er nicht einfach nur eine Stadtmauer wieder auf. Er schafft die Voraussetzung für eine Stadt, in der wieder Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit, alles das, was heute Politiker durch Anstrengung erreichen wollen, wieder stattfinden kann. Und Anbetung, Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Aufbau dieser Mauer und dieser Stadt Jerusalem 455 vor Christus ist ein Modell, ein Zwischenschritt, der die Grundlage dafür legt, dass das zentrale Ereignis der Weltgeschichte, an dem die Zeitrechnung verändert wurde, die Geburt Jesu Christi und sein Tod und seine Auferstehung 480 Jahre später, genau in Jerusalem stattfinden kann. Das Ereignis, mit dem Gott diese Kluft, diese Diskrepanz, die wir eben beschrieben haben, ein für alle Mal ausgeglichen hat und die Beziehung zu Gott, von uns Menschen zu Gott, wiederhergestellt hat. Und damit für eine vollkommene Sicherheit, für vollkommene Gerechtigkeit, für vollkommene Freiheit gesorgt hat. Es ist also und es war Gottes Anstrengung, die diese Sehnsucht in uns stillt und nicht unsere Anstrengung. Und Nehemias Beziehung zu Gott, die hilft ihm, seine Schwierigkeiten in Gottes Gesamtplan einzuordnen und so relativiert sich manches, was ihm widerfährt. Und er ist stolz und froh, mitarbeiten zu können. Und deswegen berichtet er hier von diesem Ereignis, wie ein Mann von der Geburt eines Kindes berichtet, das Baby ist da. Nicht wie groß, nicht wie schwer, Kopfumfang, nicht der Name, des Babys geboren. Und er sagt hier, die Mauer ist fertig. Ja, was denn? Ich will gerne mehr wissen. Aber nein, die Mauer ist fertig. Guckt nicht nach mir. Es war Gott. Es ist geschafft. Es ist vollbracht. Und Nehemia benutzt hier nach seinem Auftrag, nach seiner Mission, nach dem, wozu er gekommen war nach Jerusalem, genau das gleiche Wort wie Jesus Christus 480 Jahre später am Kreuz. Es ist vollbracht. Auftrag beendet. Er in Hebräisch, er in Aramäisch. Jesus, der mit diesen Worten seinen Auftrag und seine Mission erfüllt hat, für die Sünden aller Menschen zu sterben und damit die Trennung zwischen Menschen und Gott zu überbrücken und ewige Sicherheit, ewige Gemeinschaft, ohne Konflikte, ohne Tränen, ewiges Leben zu ermöglichen. Gott ist ziemlich realistisch, wenn er sagt, ihr könnt euch anstrengen, wie ihr wollt, hier auf der Erde wird das nichts nur mit Anstrengung. Und er sagt nicht Edge, sondern er sagt, deswegen habe ich eine neue Erde geschaffen und werde ich eine neue Erde schaffen. Das wiederhergestellte Paradies, der Ort, wo alle Sehnsüchte gestillt werden, wo wirklich keine Mauern mehr in den Herzen und keine Trennung mehr zwischen Menschen existiert. Und um dorthin zu kommen, um das zu bekommen, braucht es die Beziehung zu Gott durch Jesus, was in Jerusalem stattgefunden hat. Und wenn wir diese Sicherheit und diese Hoffnung haben, dann hat das auch Auswirkungen, ganz praktische Auswirkungen auf unser Zusammenleben und auf diese Welt und auf die Gerechtigkeit und auf unser Denken und Reden übereinander. Wenn Gott uns durch Jesus gerecht spricht, hat das Auswirkungen auf unser Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn ich verstehe, dass ich nichts dazu tun kann, um von Gott angenommen zu werden, weil er mich von meiner Schuld befreit hat, hilft mir das, über andere anders nachzudenken und ich muss nicht ständig irgendwo den Schuldigen finden für irgendwas, was in meinem Leben passiert ist. Plötzlich sind wir alle auf einer Ebene. Das hilft uns, Infos, die uns erreichen, richtig einzuordnen. Wenn wir uns selbst in unserer Beziehung zu Gott sehen, verändert sich der Blick auf uns und auf andere. Versteht ihr, die Grundlage ist nicht unsere Anstrengung, sondern unsere Beziehung zu Gott. Schon wenige Stunden, ich habe das im Internet mitverfolgt, ein paar Stunden, nachdem die Obama-Rede vorbei war, kamen die Fragen auf, was hat die jetzt gebracht, was hat die bewirkt, hatte die wirklich Auswirkungen, war kein riesiges geschichtliches Ereignis. Und es verpuffte langsam und löste sich auf, weil ein Appell an die Vernunft nicht wirklich weiterhilft, weil er nicht unser Herz verändert. Und deswegen hat Gott sich für den anderen Weg entschieden, direkt an die Wurzel des Übels zu gehen und unsere Herzen zu verändern, nicht nur unseren Verstand irgendwie anzutickern und zu motivieren. Aber wir wollen lieber was tun, als Kontrolle aufzugeben. Es muss irgendwie Sinn machen. Wie sieht diese Beziehungspflege aus? Von Nehemia wissen wir, dass er sich Zeit für Gott genommen hat. Was hat er in dieser Zeit gemacht? Er hat geredet, er hat gehadert, er hat gefastet, er war still. Er hat geweint, er hat seine Gedanken und Pläne mit ihm ausgetauscht, mit ihm besprochen, in seinem Wort gelesen. Und es gibt keine Abkürzung. So findet unter anderem Beziehungspflege statt im Alltag. Alles in dem Wissen, mein ganzes Leben und auch alles, was wir hier machen, das hat Nehemia gesagt und das kann man heute auch sagen, ist Gottes Projekt. Er wird Gelingen schenken. Ich will mich ihm nur zur Verfügung stellen, weil ich ihm vertraue, weil ich weiß, dass er nur das Beste für mich will und damit für mich zu seinem Ziel kommt. Und das hat ihm geholfen, bei all diesen Situationen nicht zu verzweifeln und auch nicht aufzugeben. Und dass er nicht aufgegeben hat, ist gut für uns. Der Schlüssel dafür, weltgeschichtliche Ereignisse oder persönliche Ereignisse richtig einordnen zu können, liegt in unserer Beziehung zu Gott. Ich habe vor ein paar Wochen einen schwerkranken Menschen im Krankenhaus besucht und er hat mir die Frage gestellt, womit habe ich das verdient? Und ich habe ihm gesagt, weißt du, das ist die falsche Frage. Womit hatte Jesus verdient, zu leiden und zu sterben? Gar nicht. Er hat es aus Liebe zu uns getan. Krankheit ist keine Sache des Verdienstes, sondern eine Folge, eine logische Folge der gestörten Beziehung zu Gott. Wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, aber zum Beispiel keine Gesundheit, dann habe ich trotzdem alles, was ich brauche, inklusive einer Garantie auf eine ewige Gesundheit oder eine gesunde Ewigkeit. Wenn ich gesund bin, aber die Beziehung zu Gott nicht habe, nützt mir das relativ wenig. Was ich davon habe, ist eine Garantie auf eine ewige Trennung von Gott. Und das nennt die Bibel die Hölle. Wenn ich einen Job nicht bekomme, den ich eigentlich haben wollte und den ich gerne gehabt hätte, dann kann ich darüber verzweifeln oder ich kann aufgrund meiner Beziehung zu Gott und dem Vertrauen darauf, dass ich weiß, er will nur das Beste für mich, sagen, okay, dann war das eben nicht das Beste. Und das Beste kommt noch. Er hat sein Bestes, seinen Sohn für uns gegeben, um sich dafür zu verbürgen. Wenn mein Wunsch nach einem Partner oder einem Kind unerfüllt bleibt, dann kann man daran verzweifeln, ja, oder aufgrund der Beziehung zu Gott entlarven, dass ich mir vielleicht von dem Partner oder von dem Kind oder von dem Wunsch nach dem Allem mehr Erfüllung verspreche als von Gott. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, dass ich eigentlich Gott nur will, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Und dann sind meine Wünsche mein Gott geworden, aber nicht Gott. Mein Gott ist das, was mich antreibt. Und um das herauszubekommen, sagt Gott, verbringe Zeit mit mir. Lern mich kennen. Bete. Lies in der Bibel. Klag mich an, aber komm zu mir damit und rede nicht mit allen möglichen Leuten, über alle möglichen Leute, über alles Mögliche, sondern rede mit mir darüber. In Apostelgeschichte 8, im Neuen Testament später, erklärt Jesus seinen Freunden, nachdem er mit seiner Auferstehung auch den letzten Sieg über den letzten Feind, den Tod der Menschen, vollendet hat und damit zeigt, ich habe die Macht, sagt er ihnen, dass er bald nicht mehr leibhaftig bei ihnen sein wird. Und an der Stelle des Jesus als Menschen verspricht er einen Stellvertreter für die, die Gott vertrauen, den Heiligen Geist. Und dann sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, da sind sie gerade, in Judäa, Bundesland, in Samarien, Landstrich und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Diese Aussage ist jetzt auch schon wieder 2000 Jahre alt. Und dass wir heute hier sitzen, zeigt uns, dass die Aussagen von Jesus wahr und zuverlässig sind. Durch den Heiligen Geist können wir Gott kennenlernen. Und das ist das, was mittendrin in Potsdam bezeugen will. Von Jerusalem und von dieser Zeit aus gesehen sind wir hier an einem der entferntesten Plätze der Welt. Und diese Zusage ist eingetreten. Wir haben sogar Leute aus Amerika. Das ist ganz weit weg. Und Jesus konnte diese Aussage nur in Jerusalem machen, weil Nehemia 480 Jahre vorher Gott gehorsam war und aus der Hauptstadt Susa, wo er einen guten Job hatte, in die Trümmerstadt Jerusalem umgezogen ist, um sie wieder aufzubauen. Und das ist nur passiert, weil Gott, obwohl wir Menschen ihm nicht wirklich vertrauen wollen und können, er uns nicht aufgibt. Wir können irgendwie nicht mit Gott leben und wir können auch nicht ohne Gott. Versteht ihr, eigentlich müssten wir uns viel mehr anstrengen. Ökostrom, wir müssten Müll mehr trennen, wir müssten netter sein, wir müssten das Auto abschaffen, wir müssten uns mehr beherrschen, wir dürften nicht hauen und mehr spenden, in die Kirche gehen, was weiß ich. Das ist alles gut. Aber der große Effekt wird dadurch nicht kommen. So hat das noch nie funktioniert. Martin Luther King hat gesagt, Ungerechtigkeit an einem Ort ist die Bedrohung der Gerechtigkeit an allen Orten. Und es wird niemals auf dieser Erde ohne Ungerechtigkeit zugehen. Das ist menschlich nicht möglich. Und was hat hier Menschen zum Umdenken gebracht? Nicht das menschlich Mögliche, nicht das, was ich kann aus meiner Kraft, sondern das menschlich Unmögliche, was Gott durch Menschen tut. Das hat den Effekt, dass den Gegnern der Mut abhanden gekommen ist, weil sie erkannt haben, die haben Gott auf ihrer Seite und der lebt wirklich und er tut etwas. Und vor diesem Gott werden sich irgendwann einmal alle Knie beugen. Und hier steht alle. Und alle ist ziemlich unmissverständlich. Und die einen werden es freiwillig tun. Und die anderen, die gesagt haben, es gibt keinen Gott, die werden es tun, weil sie dann erkennen, dass es doch einen Gott gibt. Wir lesen die Geschichte von Nehemia in der Bibel, weil Gott dafür gesorgt hat, dass sie in der Bibel auftaucht, mit all den Details. Tore werden eingehängt, Torhüter, Sänger, Musiker werden beauftragt. Es kommt zurück zur Normalität in dieser Stadt. Und es werden Regeln aufgestellt. Hier kann wieder neues Leben entstehen. Im Moment war die Stadt noch weit ausgedehnt und groß und die Bevölkerung in ihr war nur spärlich. Es gab auch wenige Neubauten. Das ist eine interessante Info, wie es da ausgesehen hat. Nehemia legt hier die Grundlage für eine neue Infrastruktur. Und später im Buch werden wir sehen, dass die Anzahl der Bewohner wächst, dass Geschäfte entstehen und die Menschen bereit sind, sich dieser, aufgrund dieser äußeren Struktur dem Gott anzuvertrauen. Und diese Details lesen wir, damit wir Gott und seinem Handeln vertrauen. Wir können in der Geschichte von Nehemia als Modell für Jesus erkennen, der ebenfalls der Berufung für sein Leben gefolgt ist und treu geworden ist. Er hat dem Vater, dem König dieser Welt, war er gehorsam und die Grundlage nicht nur für die Stadt gelegt, sondern für eine neue Welt, für eine neue Schöpfung, für ein neues Leben. Vielleicht klingt das alles irgendwie sehr konstruiert und weit hergeholt für dich. Aber sei mal so ehrlich und denke das mal durch. Denk diese Gedanken mal zu Ende. Ziehen wir noch mal ganz kurz den Vergleich zwischen der Mauer und unseren Herzen. Um das Innere dieser Stadt, das Aufgebaute in Jerusalem, zu verteidigen und ein Stück Normalität wieder aufzubauen, hat Nehemia diese ganzen Details auch bestimmt. Also Torflügel gehören in die Tore, Torwächter gehören hinter die Tore. Sänger und Musiker nehmen bitte ihren Job wahr, um das Volk wieder in die Anbetung Gottes zu führen. Um sich wieder Gottes Schönheit und seine Leitung vor Augen zu führen, was wir auch gleich machen werden. Und außerdem war es wichtig, um unangenehme Überraschungen und unangenehme Gäste aus der Stadt draußen zu halten, dass die Tore zu bestimmten Zeiten geschlossen wurden und auch nur zu bestimmten Zeiten wieder geöffnet wurden. Diese Details sind Dinge, die wir auf unsere Beziehung zu Gott übertragen können. Du weißt genau, welchen Dingen, die dich ablenken, im Alltag nach Gott zu fragen oder dich mit Gott zu beschäftigen, du das Tor zumachen musst und das Schild aufhängst, was normalerweise nur für Hunde gilt. Wir müssen leider draußen bleiben. Ob das Gedanken sind, ob das der PC ist, Mitternacht, ob das Filme sind, ob das irgendwelche Bücher sind. Das, womit wir uns beschäftigen, das prägt unser Leben. Und wenn wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, beschäftigen wir uns in der Zeit nicht mit Gott und er kann nicht unser Leben prägen und die Beziehung zu uns aufbauen. Gott möchte das aber. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Die Kette geht weiter. Sie hat angefangen, als Gott die Erde schuf und viele, viele einzelne Menschen waren Teil davon. Nehemia, Jesus, heute bei uns. Und ich möchte Teil dieser Kette sein. Was machst du?